Vom Ende her gedacht, der Podcast rund ums Sterben und Leben mit den BestatterInnen Christine und Markus, der Trauerbegleiterin Annette und Sarah, die ihre Trauererfahrung teilt, um Menschen Mut zu machen.
Vom Ende her gedacht, das Leben neu entfacht, zwischen Abschied und Neubeginn, wo wir alle Menschen sind.
Ja, herzlich willkommen einmal für unsere Hörer da draußen und ich freue mich heute auf die Runde, die ich jetzt hier sitzen habe. Und zwar sind Kollegen aus meinem Ehrenamtsteam hier, um ein bisschen von unserer Arbeit beim Traumfänger zu berichten und vor allen Dingen mit dem Blick von Seiten des Ehrenamtes. Und ich hatte das, glaube ich, in irgendeiner Folge vorher schon mal erwähnt, dass wir eine Mischung in unseren Gruppen haben aus Fachpersonen und parallel auch aus Personen, die interessiert an unserer Arbeit sind, aber gar nicht unbedingt eine fachliche Ausrichtung mitbringen. Und dem Ganzen möchte ich heute ein bisschen Raum geben, damit ihr drei gleich ein bisschen erzählen könnt, was eure Motivationen sind, wie es euch mit der Arbeit geht und. Ich würde sagen, wir starten mal. Ich stelle euch ganz kurz vor. Und zwar ist hier einmal Saskia. Saskia ist schon relativ lange bei uns. Magst du kurz erzählen, wie lange bist du eigentlich dabei?
Oh je. Hallo erstmal. Das weiß ich gar nicht. Ich war im zweiten Durchgang auf jeden Fall. Da war Matthias damals noch dabei.
Ah, dann bist du mindestens sechs Jahre schon dabei.
Länger.
Sieben schon.
Das war vor Corona.
Wahnsinn.
Schon.
Ja, dann sind es bestimmt genau. 7 Jahre.
Ja, denke ich auch.
Genau. Ja, genau. Ja, schön, dass du mitmachst heute.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Dann ist Heike mit dabei. Heike, ich weiß, ganz so lange wie die Saskia bist du noch nicht dabei. Weißt du ungefähr?
1,5 Jahre bin ich
1,5 Jahre, mhm. Okay, aber auch schon so lange.
Ja.
Mhm. Gut. Und wir haben jemand Drittes, das ist die Birgit. Und Birgit, habe ich das richtig? Du bist von Anfang an dabei, das müssten jetzt 8 Jahre sein.
Hallo erstmal. Ja, genau, von 2018 muss das sein, 8 Jahre, ja.
Genau.
Von Anfang
also,
an.
Bist du als Pionierin mehr oder weniger, als wir gestartet haben, nach dem ganzen Aufbau direkt mit eingestiegen?
Ja, als ich mich gemeldet hatte, damals konntest du noch gar nicht großartig anfangen mit Ehrenamtlichen. Also du hattest das gerade erst im Aufbau und da habe ich mich schon gemeldet, ja.
Ja, siehst du, dann hast du die ganze Entwicklung der vergangenen Jahre mit durchlebt, mit allen Höhen und Tiefen. Ja, schön, dass ihr heute dabei seid und ein bisschen aus eurer Sicht plaudert und erzählt, wie es euch mit unserer Arbeit geht. Und ich würde gerne direkt starten. Vielleicht mögt ihr ein bisschen erzählen, was oder beschreibt mal das Gefühl, was das bei euch auslöst im Rahmen unserer Trauerarbeit.
Also ich muss sagen, das erste Mal, dass ich hierher kam, ich wusste nicht genau, was mich erwartet und habe mir das viel schwerer vorgestellt. Es ist eigentlich ganz leicht und die Kinder nehmen einem viele Ängste, die wir nur begleiten. Und es ist schön zu sehen, wie sie miteinander agieren, toben und kreativ sein können. Mhm. Und es fällt mir immer wieder ein Geschwisterpaar ein, was mich besonders beeindruckt hat, die ein schweres Los haben und anfangs sehr verhalten waren und jetzt richtig aufgetaut sind, lebendig. Und das bestärkt mich, hier zu sein. Und das finde ich einfach toll zu sehen, was das ausmacht.
Ich finde es ganz spannend. Ihr habt gerade alle nach der ersten Frage einen kurzen Moment Pause gemacht. Und das macht nochmal wieder so ein bisschen deutlich. Ich habe nach dem Gefühl gefragt. Und das ist ein großer Fokus in unserer Arbeit. Und auch, ne, wenn wir Erwachsenen zusammen sind, merkt man in dem ersten Moment, jetzt fragt ihn nach dem Gefühl. Wir können auf so viele Dinge so schnell losplappern. Und sobald es um die Frage geht, ne, beschreibt mal das Gefühl im Zusammenhang mit unserer Arbeit. Und im ersten Moment ist so, was will sie jetzt? Und ich finde, genau mit dem sind wir ja mitten in unserer Arbeit. Und du hast das, finde ich, Heike, gerade total gut beschrieben, wie du das so erlebst. Wie ist es mit euch? Was beschreibt euer Gefühl im Zusammenhang mit Trauerarbeit?
Freude und Stolz. Die Kraft, die ich aus meiner eigenen Verarbeitung der Biografie erlangt habe, hier mit einzubringen. Mhm. Mhm. Das macht mir unheimlich viel Freude und stolz bin ich darauf,
okay,
was ich geschafft habe.
Ja. Ja. Wie ist es bei dir? Was beschreibt dein Gefühl im Zusammenhang?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich länger überlegen müssen und gesagt, okay, mit was beschreibst du jetzt das Gefühl? Und ich finde es gut, dass du gesagt hast, du warst so ein bisschen ängstlich. Das war ich tatsächlich nicht, weil wir ja damals diese Infoveranstaltung vorher hatten und da genau gesagt wurde, wie das so abläuft. Und das fand ich so spannend und fand das Thema an sich schon so spannend, dass ich gesagt habe, ach cool, das mache ich. Und deswegen, es macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Ich weiß gar nicht, also was habe ich da? Ich habe, glaube ich, gar kein besonderes Gefühl dabei, sondern man macht es einfach. Aber wenn man mit anderen Leuten spricht und die sagen dann, ja, was machst du denn da? Und dann sagt man, ja, man ist in der Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen und kommt immer gleich so ein großes, oh nein, das könnte ich gar nicht. Mhm. Wie machst du das bloß? Und denke ich, naja, wie mache ich denn das? Ich mache das einfach.
Ja.
Eben weil so viel Ängste irgendwie dahinter stecken und die Leute sich gar nichts drunter vorstellen können.
Ja, ja.
Und das wiederum beschreibt dann ja auch das Problem, dass Leute mit ihrer eigenen Trauer dann ja auch irgendwie gar nicht richtig umgehen können und die lieber verbuddeln wollen, ja, als da irgendwie was mitzumachen. Und das ist halt irgendwie das Coole. Denn Kinder verbuddeln ihre Trauer ja nicht, die ist einfach entweder da oder auch mal gerade so ein bisschen verschwunden und das kann man dann halt super auffangen.
Ja, ja. Du bist gerade schon eingestiegen, das ist ja so ein bisschen das, was ihr wahrscheinlich deutlich öfter noch hört, aber wobei ich höre das auch immer wieder, ne? Was ist denn dein Job, was machst du, und ihr kriegt es im Bereich des Ehrenamtes zu hören. Du hast es gerade schon beschrieben, was du an dieser Stelle, was machst denn du da und wie kannst du sowas tun und ja, ne? Wie geht euch das ähnlich? Fällt euch das schwer, das zu beschreiben, was ihr da macht, warum ihr das macht? Was begegnet euch da?
Mir geht's genau wie Saskia, wenn ich sage, ich mache Trauerbegleitung für Kinder, dann kommt immer, oh, das kann ich nicht. Mhm. Und dann denke ich immer, nein, das ist nicht keine Sterbebegleitung, das ist wahrscheinlich, woran die meisten denken.
Ah, ja.
Und ich sage, das ist genau das Gegenteil. Wir versuchen, die Kinder wieder irgendwie mit Leichtigkeit wieder zurückzuholen.
Ja.
Weil diese Trauer zu Hause, die schwebt ja über allem. Und das sollte hier nicht der Fall sein. Und genau das ist es. Wir begleiten nur die Kinder und sind da. Mhm. Einfach nur da sein.
Mhm. Ja. Und habt ihr eine Idee, also ich habe ja bei dem Thema, wenn andere so reagieren, das könnte ich ja nicht, das ist so meine Spekulation oder Fantasie, dass es immer was mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat. Ja. Also diese Vorstellung, das nicht zu tun, weil es berührt ja die eigenen Gefühle. Und das ist ja das, was ihr hier ja auch in den Gruppen merkt. Das geht in unserer Anfangsrunde los. Ne, wir haben immer irgendeinen Teil dabei, sei es über Impulskarten, wo die Kinder sich eine Karte aussuchen und beschreiben sollen, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Und das machen natürlich bei uns nicht nur die Kinder, sondern wir Ehrenamtlichen und grundsätzlich Mitarbeitenden ja auch. Erinnert ihr euch noch an die ersten Runden? Hat sich da bei euch was verändert im Sinne von, ne, heute kann ich mir vielleicht eine Karte aussuchen, aber immer wieder merke ich auch, es gibt auch Tage, wo es schwieriger ist. Wie geht's euch damit?
Ja, ich weiß nicht, ob es da eine große Veränderung oder so gegeben hat, aber es ist auf jeden Fall, ich finde es immer schön, weil es dann auch nett ist, von den Kindern manchmal was zu hören, wenn sie dann traurig sind, weil sie gerade Stress mit ihrer Freundin hatten oder irgendwie so. Mhm. Und man selbst dann so überlegt, was war denn heute, was könnte ich hier denn mal eben kurz so, wie geht es mir wirklich gerade selbst? Denn das finde ich immer so wichtig, dass man da nicht irgendwie immer die himmelhochjauchzend Karte da irgendwie raushängen lässt, sondern dass man auch vor den Kindern dann ehrlich sagen kann, boah, also ich bin heute irgendwie ziemlich sauer, da ist heute das und dieses passiert. Oder oh, mir geht's heute irgendwie nicht so gut, ich habe total schlecht geschlafen, bla bla bla. Und dann, das nehmen die Kinder ja auch wahr und reagieren da irgendwie drauf. Und Ja, das ist so schön, dass man einfach so ehrlich in der ganzen Runde mit den Kindern sein kann und so offen, denn die sind es ja genauso.
Genau, die Kinder sind unbefangener.
Ja.
Die sagen eher, was ihnen gerade durch den Kopf geht oder wie es ihnen geht oder heute keine Lust oder so, was wir uns vielleicht nicht so erlauben würden.
Aber das ist ja spannend, da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken. Saskia, so wie du das erzählst, klingt es wie eine große Leichtigkeit. Jetzt könnte man ja spekulieren, aber die Saskia, die hat ihre Gefühle alle so super sortiert und das macht die in ihrem Privaten genauso.
Nee.
Ist es so?
Nee.
Okay.
Da hält mir auch nicht ständig jemand Gefühlsmonster für die Nase. So.
Ja, aber du weißt, glaube ich,
ja, ja, klar.
Was ich meine. Ne? Ja. Also wenn wir davon reden, das Ziel sollte sein, dass wir alle mit einer Leichtigkeit im Alltag mit Gefühlen umgehen und auch mal raushauen, heute habe ich einen richtigen Scheißtag. Das verbieten wir uns ja. Heike, du hast es gerade gesagt, das verbieten wir Erwachsenen uns ja des Öfteren mal. Ne? Gewisse Gefühle, entweder haben wir es gelernt oder wir haben es uns selber aufgeladen, die nicht zu zeigen. In den Gruppen ist es anders und ihr macht es alle mit. Transportiert ihr das jetzt unkomplizierter auch in euren Alltag? Oder ist es ab dann vorbei?
Nein, dass man sich öfter mal im Alltag fragt, warum reagiere ich jetzt gerade so, wie ich reagiere? Also oder wie geht es mir gerade in diesem Moment? Die Frage stelle ich mir öfter.
Und die Frage sich stellen ist ja das eine. Aber auch es zu kommunizieren und vielleicht auch andere mal damit zu konfrontieren?
Weniger, aber sich selbst erstmal eingestehen, warum man das jetzt gerade gemacht hat. Also warum man, was man gerade fühlt.
Ja.
Alleine das ist schon schwierig genug.
Ja, absolut. Und das ist ja auch der erste Schritt. Wenn ich selber gar nicht weiß, wie geht's mir, dann ist es auch schwer, es nach außen zu kommunizieren, ne?
Aber das nach außen zu kommunizieren, müssen die anderen ja auch erstmal lernen, damit umgehen können.
Ja, genau.
Aber je öfter man es macht, umso besser funktioniert es bei einem selber und der nähere Kreis lernt ja auch.
Ja, okay.
Der nähere Kreis, genau. Es kommt nämlich drauf an, mit wem man sich dann unterhält. Das wird es, glaube ich, nicht bei jedem dann so, ne? Diese Floskeln, und wie geht's so? Ja. Nee, dann vielleicht nicht. Aber ja, es kommt halt drauf an, mit wem man dann gerade spricht. Und bei manchen Leuten kann man es besser. Und eher, oder ich schätze dann vielleicht auch die Situation für mich ab und denke so, in dieser Situation wäre es vielleicht ganz gut, wenn mein Umfeld weiß, dass ich heute nicht so bester Laune bin. Und dann kann ich das ja auch direkt mal kundtun. Und dann lassen die mich in Ruhe und keiner will was von mir. Oder ich komme da halt selbst mit klar und schlepp das dann erstmal noch weiter mit mir mit oder so.
Ja. Und es hat ja auch ein bisschen was mit Zumuten zu tun, ne?
Genau.
Also wir muten ja anderen sehr gerne alles Freudige, Leichte, Positive, ne? Und viele bilden sich ja ein, alles Schwere, alles, ne, wenn wir mal bei leicht und schwer bleiben, also alles, was mit Wut und Aggression und mit Trauer zu tun hat. Ich ordne das jetzt mal in eher die schweren Gefühle ein. Das trauen wir uns ja oft gar nicht zu, des anderen zuzumuten. Oder wie erlebt ihr das?
Genau, also mir geht's auch so. Auf die Frage, wie geht's dir, kommt drauf an, wer sie stellt. Da sage ich meistens gut. Und wenn es jemand ist, der ernsthaft daran interessiert ist, dann gehe ich schon näher drauf ein. Oder ich habe heute furchtbar schlechte Laune, weil dieses und jenes ist schiefgegangen. Und
ja,
das kommt immer drauf an, mit wem man gerade oder auch schützen will.
Ja, genau.
Dann baut man sich irgendwie so eine Fassade auf.
Eigenschutz, Schutz der anderen.
Genau,
ja. Aber wie erlebt ihr das denn bei den Kindern? Erlebt ihr einen Prozess bei unseren Kindern? Also ich kann durchaus sagen, es gibt durchaus Kinder, die von Anfang an, finde ich, sehr souverän mit Emotionen und Gefühlen umgehen. Ne, wo man definitiv spekulieren kann, da ist im häuslichen Umfeld von Anfang an irgendwas ziemlich gut gelaufen oder funktioniert ganz gut. Ne? Die haben vielleicht einen Spiegel ihrer erwachsenen Angehörigen, die da leicht mit umgehen können. Aber ich finde, es gibt auch Kinder, wo man sehr, sehr zu Anfang so eine Art Mauerblockade merkt. Habt ihr das Gefühl im Laufe der Zeit, die ihr ja auch mit den Kindern schon verbracht habt, dass wir da was auflösen können, also dass die leichter mit der Zeit damit umgehen können und das äußern können?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen das Äußern, weil ich glaube, manchmal fehlt einem so ein bisschen der Wortschatz, also nicht einem, sondern den Kindern.
Ja.
Denn wenn man sonst nicht über Gefühle spricht, dann wissen die Kinder ja auch nicht, was sie dann sagen sollen. Ja. Und wenn sie dann von uns hören, wie es einem geht und wir dann aus voller Bandbreite da irgendwas erzählen, dann wissen die Kinder später auch, ja, das kann ich auch so sagen. Und dann ist halt nicht alles gut. Und dann traut man sich vielleicht auch irgendwann ein bisschen mehr, wenn man es besser benennen kann.
Ja.
Und das ist das eine. Und das andere ist auf jeden Fall, dass die Kinder sich mehr öffnen und auch lockerer über ihre Gefühle erzählen können. Ich weiß, glaube ich, welches Geschwisterpaar du meinst. Und da finde ich das schon auch ganz erstaunlich, wie die sich mittlerweile wohler fühlen, sage ich jetzt auch mal. Am Anfang ist das so zurückhaltend und sie wissen nicht so genau, was kommt da jetzt auf mich zu. Die anderen Kinder werden beäugt, dann sind so viele Erwachsene manchmal dabei, die werden dann auch erstmal beäugt. Alles wohlwollend so, ohne Angst, aber erstmal zurückhaltend. Und das hat sich abgelegt und dadurch kommt einfach viel mehr raus und zurück.
Mhm. Können wir positives Vorbild in unseren Gruppen sein?
Das hoffe ich.
Ja.
Also das schwang so ein bisschen mit, ne? Dass ihr sagt, okay, wenn wir uns trauen und denen das ein Stück weit vorleben, dass auch Erwachsene über Emotionen und Gefühle reden, ist es das, was du meintest?
Ja, genau das, genau.
Ja. Dass sie dann sich trauen, okay, wenn das in der Welt funktioniert, dann macht man das so, dann mache ich das auch mal und probiere mich aus.
Genau, und das ist genauso legitim zu sagen, nö, ich sag da heute nichts zu, finde ich, wenn man da wirklich keine Lust hat, weil, naja, haben wir ja auch schon gesagt, wenn man dann mal nicht mit jemandem reden möchte, dann ist alles gut und dann ist das Thema abgehakt und irgendwas anderes kommt und dann muss man es nicht auf den Tisch bringen und das ist halt gut, weil dann können sie es hier ja auch und wenn sie dann in der Anfangsrunde halt nichts drüber sagen wollen, aber dann nachher in der anderen Zeit irgendwas basteln und da was zum Ausdruck bringen oder auch einfach im Toberaum sich dann einmal richtig auslassen können, finde ich es häufig, dass wir in der Endrunde, wenn man dann fragt, so und wie geht's dir jetzt so, dass dann immer was kommt. Da ist, ich glaube, kaum, also wirklich kaum jemand gewesen, der in der Endrunde was nicht gesagt hat, also nicht sagen wollte. Dass jemand die ganze Zeit, wenn er so richtig schlecht drauf war, auch am Ende gesagt hat, so ich bin immer noch schlecht drauf, ich sage immer noch nichts.
Aha.
Ich glaube, das habe ich so gut wie nie erlebt bislang.
Ja, spannend. Ja. Aber ich würde gerne noch mal nachhaken, wie viel eures Erachtens oder wie viel, das hat ja auch ein bisschen was mit dem eigenen aushalten zu können, wie viel nicht mitmachen ist erlaubt aus eurer Sicht? Ne? Also wie viel lasst ihr dann so stehen, oder habt ihr eher den Impuls, na, da bröckel ich noch mal ein bisschen nach. Das kann ja nicht sein, dass der jetzt hier mal gerade gar keine Karte nehmen will, ne? Oder gar nichts sagen will. Was macht das mit euch?
Nee, nachbröckeln nicht.
Ich glaube, das war ein Kind, das wirklich nichts sagen wollte. Und ein anderes fiel ihm immer ins Wort. Er war entweder, fiel ihm nichts ein, keine Worte, oder er ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Aber ansonsten.
Und konntest du das aushalten oder hat das in dir vielleicht auch sowas wie, oh, dem muss ich jetzt helfen, ich muss eine Brücke bauen, ne? Ich muss da ein bisschen.
Das Gefühl hatte ich, ja.
Okay. Und erinnerst du dich noch, wie hast du es gelöst?
Ich glaube, es hat eine ganze Weile gedauert. Es hat niemand was gesagt, außer diesem anderen Kind.
Mhm.
Und dann irgendwann hat er doch darauf geantwortet, es ging um Urlaub und welches Ziel die Eltern hätten und
ja.
Aber das fand ich, das war auch zu meiner Anfangszeit.
Ah, okay.
Und das fand ich etwas schwierig für mich auszuhalten, muss ich sagen.
Okay. Mhm. Ja, es ist ja einfach ein großes Thema, ne? Ich weiß gar nicht, wie dir das geht, Birgit. Wie viel reingrätschen, wie viel Unterstützung, wann halte ich Dinge aus, auch wenn meine Vorstellung gerade eine andere ist von dem, was ich vielleicht gerne hätte. Wie geht dir das damit? Kannst du dich da gut zurücknehmen oder ist das eher schwierig für dich?
Das kommt auch ein bisschen auf das Kind drauf an. Erstmal, ist es schon länger dabei oder ist es gerade erst neu dazugekommen? Also wenn es neu dazugekommen ist, muss es sich auch erstmal entwickeln, sich da reinfühlen, beziehungsweise auch, was immer hilft, finde ich, dieses neue Kind, in Anführungsstrichen neue Kind, am Ende der Anfangsrunde ersprechen zu lassen. Mhm. Weil erstmal sieht es von den anderen, wie die Anfangsrunde funktioniert, und manche Kinder merken dann, oh, die öffnen sich hier alle, dann mache ich das auch. Oder ist es für mich am Anfang auch in Ordnung, wenn es nichts sagen möchte.
Okay, das heißt,
weil es einfach vielleicht zu sehr schmerzt.
Du, also, für dich kannst das durchaus aushalten, wenn
nicht immer
da ein bisschen mehr Rückzug ist.
Nicht immer.
Okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja.
Was ist denn euer Gefühl? Wie viel hat es mit euch und mit eurer Geschichte, mit eurer Biografie zu tun? Oder spielt es gar keine Rolle vielleicht?
Doch, schon. Also, man wächst mit seinen Aufgaben, kann man da vielleicht sagen, irgendwie.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass es nichts mit einem macht, sonst würde man das Ganze vielleicht auch nicht machen. Und dann könnte man das Ganze vielleicht auch nicht machen, wenn man so gar keinen Bezug dazu hätte. Mhm. Und manchmal wird man mit Sicherheit auch angetriggert, das würde ich auch schon sagen. Manche Schicksale gehen einem auch irgendwie näher als andere,
okay,
aus
ja.
diversen Gründen, keine Ahnung.
Ja.
Manchmal berührt einen ein Kind auch ganz anders als ein anderes, ne? Und ist auch ganz, ganz schwer zu sagen. Irgendwie, das passiert einfach, finde ich. Aber ja, man setzt sich auf jeden Fall mehr mit seinem eigenen Innenleben irgendwie nochmal auseinander. Und guckt, wenn das so nachwirkt, so ein Tag irgendwie, wenn man abends zu Hause ist und da ist irgendeine Kleinigkeit vorgefallen dann am Nachmittag, dass man überlegt so, war das jetzt okay so oder vielleicht auch nicht? Und da habe ich mich anfangs auch ertappt, dass ich gedacht habe, also irgendwie fand ich das ja jetzt ein bisschen blöde, aber warum? Ne? Ja. Das ist ja dann eigentlich mein Problem und nicht das Problem des Kindes.
Ja.
Und ich finde, man lernt mit der Zeit auf jeden Fall immer besser auszuhalten. Deswegen, ne, wenn du sagst, jetzt hat keiner was gesagt, genau, dann wartet man einfach weiter ab. Und ja, ich meine, davon geht die Welt ja nicht unter, nur weil das Kind an dem Moment nicht sagt, wie es ihm gerade geht. Sagt ja auch schon ganz viel aus, wenn man nichts sagt irgendwie. Von daher kann man das einschätzen. Und dann kann man nachher in der weiteren Zeit ja immer noch mal gucken, komme ich noch mal ran? Hat der vielleicht irgendwie nur gerade keinen Bock gehabt, da oben was zu sagen? Oder sie, wer auch immer. Oder ist das jetzt die ganze Zeit so? Und dann lässt man das Kind halt entweder ein bisschen in Ruhe und es macht irgendwie was, worauf es Spaß hat. Oder manchmal kommen sie ja dann später auch doch nochmal an und dann spielen wird man das zusammen oder man tobt oder bastelt oder so. Und dann kommt das Gespräch nochmal auf was, was das Kind dann irgendwie bewegt. Aber nicht, dass man nachbohrt, sondern das kommt von allein.
Du hast gerade in irgendeinem Nebensatz gesagt, das hat auch immer ein bisschen was mit dem eigenen Leben zu tun. Ich lege meistens, wenn wir uns kennenlernen, ne, die ein oder anderen haben auch mit mir schon eine kurze Einführung oder eine Fortbildung mitgemacht, und ich erzähle das immer sehr gerne, dass in diesem Rahmen der Ehrenamtsarbeit es unfassbar schwierig wird, wenn man die Vorstellung hat, sich als Person völlig außen vor zu lassen. Ich behaupte einfach mal, dass das 0,0 funktioniert, und alle, die glauben, ich gehe dahin, ne, ich übertreibe jetzt, leiste mal eben mein Ehrenamt und gehe unberührt wieder raus, ich behaupte, das geht absolut nicht. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Satz, dass ich den vielleicht auch gerne öfter mal sage. Wie habt ihr das erlebt? Unterstreicht ihr das oder sagt ihr, nö, ich kann mich da definitiv gut abgrenzen. Ich kann das trennen zwischen dem, was ich da erlebe, mit den Emotionen, mit denen ich konfrontiert werde, mit den Geschichten der Familien. Wie habt ihr das erlebt? Oder wie erlebt ihr das immer noch?
Also ich bin sowieso eher emotional, und ich denke genauso, dass wenn man komplett gefühllos hier wäre, dann wäre man fehl am Platz. Und ich finde, man muss sich auch so ein bisschen in ansatzweise hineinversetzen können.
Ja, das heißt empathisch sein.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay, ja. Ja, und gleich,
die eigene Geschichte spielt ja immer eine Rolle mit.
Ja, genau. Und gleichzeitig, wie viel Abgrenzung geht, ne? Also, wenn man sich natürlich vorstellt, ich kann mich gar nicht abgrenzen, und jede Biografie und jedes Schicksal dieser Kinder hauen mich jedes Mal so aus den Puschen, dass ich sag mal, 2 Wochen lang bis zur nächsten Gruppe nur noch damit beschäftigt bin, da wird's ja auch schwierig. Also diesen Drahtseilakt zwischen nicht völlig eingesogen zu werden, also eine professionelle Distanz hinzukriegen und gleichzeitig empathisch zu sein, Heike, was du eben gesagt hast. Wie gelingt euch das?
Also bei diesem besagten Geschwisterpaar habe ich wirklich tatsächlich lange nachgedacht. Das ist nicht so, dass ich zu Hause bin und Schluss, aus und ich denke nicht drüber nach. Also das geht mir sehr nah. Mhm. Bei den anderen bin ich nicht unbedingt so informiert und das ist vielleicht auch ein guter Schutz manchmal.
Ja, okay. Das heißt, ein bisschen das Thema Abgrenzung spielt bei dir immer wieder eine Rolle. Wie geht gute Abgrenzung? Was brauche ich, um mich abzugrenzen? Ja, okay.
Ja, genau.
Wie erlebt ihr das?
Man muss einen Weg irgendwie finden, sich da abzugrenzen. Ich für meinen Teil kann mich besser abgrenzen, wenn ich genau weiß, was passiert ist. Also, ne,
im Gegensatz zu dir. Ach, auch spannend, okay.
Genau, wenn ich genau weiß, was da Fakt ist, dann kann ich das für mich irgendwie einsortieren.
Ja.
Das nimmt nichts von der
Schwere.
Von der Schwere, ganz genau, danke. Aber das kann ich für mich irgendwie besser einsortieren. Wie gesagt, ne, manchmal berühren einen Kinder ja auch irgendwie anders als andere. Mhm. Aber dann findet man für sich irgendwie Mittel und Wege, was weiß ich, dass man das gut verarbeitet. Mhm. Denn wenn ich, also ich höre auf dem Weg immer Musik. Ja, und dann höre ich auf dem Rückweg vielleicht andere Musik als auf dem Hinweg irgendwie. Oder wenn ich dann zu Hause bin und mit dem Hund Gassi gehe oder so, ne, dann pustet man sich den Kopf nochmal frei. Manchmal redet man dann auch irgendwie noch mit anderen Leuten mal über sowas. Das hilft auf jeden Fall auch ganz gut. Empathie finde ich auf jeden Fall auch ganz wichtig. So, ohne geht's gar nicht, aber das ist halt auch so die Sache, um auf das von vorhin nochmal zurückzukommen, wenn die Leute denken, oh, das kann ich nicht. Denn wir sitzen ja jetzt nicht hier die ganze Zeit, haben zwei Kinder auf dem Schoß und die heulen, sondern das ist ja überhaupt gar nicht. Ne? Und ich glaube, das ist immer das, was die Menschen dann denken. Die Kinder weinen bestimmt die ganze Zeit, weil die so tief traurig sind und so. Mhm. Und du musst die ganze Zeit trösten und dann würde einen das bestimmt noch ein bisschen mehr einsaugen irgendwie. Ja. Aber das haben wir ja so in dem Fall nicht. Sondern wir versuchen ja einfach, einen schönen Nachmittag zu erleben und die Gefühle trotzdem da sein zu lassen. Mhm. Und von gewissen Geschichten distanziert man sich dann vielleicht so ein bisschen und guckt, dass man da so drum zuschlittert und sich das gut verarbeitet. Und der Rest funktioniert, glaube ich.
Du hast es gerade ein ganz bisschen angeschnitten, so kurz skizziert, ne, dass es eben nicht so ist, dass wir hier anderthalb Stunden sitzen und heulen und weinen. Aber was würdet ihr sagen? Also diesen Satz, Kinder trauern anders als Erwachsene, ne, das ist ja wie so ein Mantra gefühlt hier über unsere Einrichtung. Was ist für euch der größte Unterschied, wo ihr wirklich sagt, das ist typisch Kinder und das ist eher Erwachsene. Gibt es da was, wo ihr sagt, in einem Satz, in ein, zwei Sätzen, das ist für euch das Prägnanteste?
Bei Kindern muss die Trauer nicht immer in Tränen sich ausdrücken. Sie kann durch Aufmüpfigkeit sich ausdrücken, durch Wut. Was bei den Erwachsenen, finde ich, ganz anders ist.
Beschreib mal, wie erlebst du dann die Erwachsenen?
An einem Stück länger traurig zu sein, tief traurig, eine tiefe Traurigkeit
über Trauer,
Wochen, Monate.
Okay, ja. Und der Zeitraum ist für dich der große Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen? Oder eine gleichbleibende Traurigkeit, so höre ich es ein bisschen draus. Und Kinder eher
wie wir immer sagen, in Trauerpfützen springen. Also sie springen in die Trauer rein, wobei es nicht mit Wein unbedingt sein muss.
Ja,
es kann auch Wut oder aufmüpfig sein. Aber dann auch wieder rausspringen und plötzlich Freude haben und wenn Leute erzählen, bei einer Trauerfeier war das Kind, hüpfte durch die Kirche, ja, dann lass es hüpfen. Es braucht es vielleicht gerade, weil es sonst nicht mehr auszuhalten ist. Wir Erwachsenen reißen uns dann zusammen, aber eine kindliche Seele schützt sich damit, dass es in dem Moment oder auch einfach mal laut auflacht. Mhm. Und die Erwachsenen empfinden das dann als Störung, aber im Grunde genommen ist das ein sehr guter Schutz, den wir Erwachsenen vielleicht uns auch mal wieder angewöhnen sollten.
Es scheint irgendwo ein bisschen verloren gegangen zu sein, der kindliche Schutz vor zu viel Traurigkeit, zu viel. Wie erlebt ihr das?
Ich würde das, glaube ich, gar nicht Schutz nennen, sondern das ist, glaube ich, eher natürliches Verhalten. Und wir sind so von Erwartungen geprägt, ne? Was wird erwartet, wenn man traurig ist, wenn jemand stirbt? Wie muss eine Beerdigung aussehen und so? Das ist ja so, so was Traditionelles irgendwie, ne? Und auch Trauer bekommt dann so eine Tradition, wenn man so an ganz früher denkt, da musste man wie lange schwarze Kleidung tragen oder irgendwie sowas.
Die hat gar nicht geweint am Grab.
So, diese Geschichten,
ne? Ja.
Die zeigt gar nicht, dass die traurig ist. Und hast du gesehen, die ist schon wieder losgegangen. Mhm. Irgendwie sowas, ne? Das ist ja bis heute so tatsächlich. Und Kinder dürfen es sich einfach erlauben, anders zu sein, weil die zum Glück in dem Moment noch nicht so geprägt wurden von uns.
Ja, und es wird weniger bewertet vielleicht auch, ne?
Weil
und
es ist ja ein leichter abzulenken, finde ich auch.
Ja.
In der heutigen Zeit. Ganz früher war das ganz anders. Ja. Da mussten die Kinder, also wenn man da keine Traurigkeit gezeigt hatte, dann...
Naja, oder Kinder sind einfach früher ja gar nicht mitbekommen. Also wer denn vor 40 Jahren wurde mit zu einer Beerdigung genommen? Also ne, man, also zumindest in meiner Wahrnehmung war es so. Wo sah man denn auf Beerdigung Kinder? Nirgendwo, weil irgendwie in den Köpfen war, das gehört da nicht hin und da löst man womöglich irgendwelche Dinge aus, die man ja nicht auslösen will. Ja. Und es ist vielleicht die Schwere. Ne, du hast vorhin mal das Wort Leichtigkeit gehabt. Ist es ein bisschen sowas, wenn wir es mal in Worte fassen, Kinder haben eine Leichtigkeit, Erwachsene sind oft eher schwerer unterwegs oder fasst es das zusammen oder?
Man erlaubt sich vielleicht selber nicht, jetzt darfst du nicht lachen oder so. Mhm. Das, ja, würde ich so sagen. Und Kinder sind da spontaner.
Ja, okay. Also du meinst, wir versuchen viel zu sehr Erwartungen von außen gerecht zu werden, wo Kinder sich keine Gedanken drüber machen, weil wenn ich jetzt lustig bin, bin ich lustig.
Genau.
So.
Dieses, was denken denn die Leute?
Ja, okay. Da sind wir wieder bei Bewertungen, Erwartungen.
Genau.
Ja.
Genau, man schiebt sich das dann selbst so vor und das ist ja als ob man dann als Erwachsener auch so ein Jahr Trauerkleidung getragen, so, dann darf das weggeschlossen werden, dann darf auch die Trauer weggeschlossen werden und dann ist auch gut, weil danach bitte braucht man ja auch scheinbar nicht mehr traurig sein und ich finde, das kann man halt überhaupt nicht sagen, weil Trauer ist ja ein Gefühl, wenn man das noch nicht erlebt hat, weil noch nichts irgendwie, also jetzt gerade, wenn jemand gestorben ist oder so, wenn man das nicht erlebt hat, ist es halt nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt mein Lieblingskuscheltier vielleicht verloren habe oder so. Wobei das für Kinder ja auch schon eine total traurige Situation ist.
Absolut, da kann die Welt untergehen.
Genau, genau, die Welt geht unter. Die geht auch wieder auf, Gott sei Dank, und es läuft weiter, aber das ist ja bei Erwachsenen nichts anderes. Und die Trauer, die ist da, aber man muss ja irgendwie halt schauen, dass man mit ihr gut zurechtkommt und dass man sie, akzeptiert und mit sich dann so mitträgt irgendwie. Man kann ja nicht sagen so, und heute ist der Tag, jetzt bin ich nicht mehr traurig. Das ist das ist ja irgendwie Quatsch, das funktioniert nicht.
Es gibt immer wieder Momente, die einen traurig machen. Und, aber man muss einfach damit leben lernen.
Genau, und das ist ja der Punkt, was wir dann hier, hoffe ich, mit den Kindern irgendwie klarkriegen, dass sie wissen, sie dürfen immer traurig sein, aber es gibt Sachen, die man machen kann, dass man vielleicht nicht mehr so traurig ist und man kann sich schöne Sachen angucken, man kann irgendwas basteln oder halt auch vielleicht einfach sich mal nur ein bisschen bewegen, überlegen, welches Spiel habe ich denn vielleicht gerne mal mit Opa, Papa, Mama, wem auch immer oder meinem Geschwisterchen gespielt, dass man das dann nochmal aufgreift und dass sie halt merken, das ist okay und danach geht es mir wieder besser und dann geht es weiter.
Ja.
Aber du sagtest gerade, das mit dem Stofftier, wenn es verloren ist. Ich meine damit, dass Eltern schon frühzeitig anfangen können, Trauer auch ernst zu nehmen, dem Kind zu signalisieren, das, was du jetzt fühlst, dass dein Stofftier weg ist, das ist richtig. Das ist nicht falsch, weil es nur ein Stofftier ist, sondern das ist richtig. Ich weiß noch, wie mein Kind, mein Jüngster, sein erstes Haustier, wie das verstorben ist. Und wir haben das richtig beerdigt und er hat bis dahin auch nie mit Trauer etwas, also mit Verlust irgendwas zu tun gehabt. Aber und wie schön das war, wie der Ältere dann mit dem Jüngeren in die Werkstatt gegangen ist und haben ein Kreuz zusammengebastelt. Ich kriegte das gar nicht mit. Die kamen nur, weil wir hatten dann einen Termin, also dann und dann nachmittags um 2:30 beerdigen wir das Haustier. Und dann kamen die mit dem Kreuz dazu. Da habe ich nur gedacht, wie toll die das verarbeitet haben. Also in Bewegung es verarbeiten. Fand ich total toll und ja, es wurde geweint und ja, es wurde einfach ernst genommen. Das ist, es muss aber nicht erst ein Mensch sterben, um...
Das stimmt, aber das, was ihr vorhin beschrieben habt, ne, ein Stück weit den Unterschied, erwachsene Kinder, dafür braucht es eine Bereitschaft und eine Offenheit der Erwachsenen. Und wenn ich natürlich vielleicht selber Schwierigkeiten habe, einen Zugang zu meinen Emotionen und Gefühlen und den Blick auf, ne, Verlust habe, dann ist es ja absolut nicht böse gemeint von den Eltern, aber der Zugang fehlt, ne? Und ich glaube, das ist nochmal das, was ihr Grund da ja auch gesagt hat, den Kindern die Leichtigkeit hier zu ermöglichen, die Möglichkeit zu haben, ne, alle Gefühle gehören dazu und ihr dürft sie leben, aber was ja ganz wichtig ist, das zu transportieren hin zu den Eltern. Uns wird es wenig nützen, wenn wir die Kinder im Rahmen der Gruppe, ne, dazu bestärken und denen Unterstützung bieten, wenn es wenig ins System Familie transportiert wird. Weil dann erlebt das Kind hier genau das, was wir gerade beschrieben haben, wie es sein sollte, übt sich da und kommt zurück ins Setting nach Hause und wird mit der absoluten Überforderung, was auch vollkommen legitim ist, dass das passiert, der Erwachsenen konfrontiert. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Herausforderung in unserer Arbeit ist, das so zu vermitteln und zu transportieren, dass sozusagen das ganze System bestmöglichst, ne, die Dinge gut miteinander leben kann. Und das erlebe ich auch oft als Schwierigkeit, ne?
Ja, glaube ich, die Eltern oder die Betroffenen in der Familie, wer auch immer dann da gerade verstorben ist, haben ja irgendwie auf jeden Fall Bereitschaft signalisiert, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, sonst würden sie die Kinder ja nicht in eine Trauergruppe schicken. Und dann hofft man im Gegenzug, dass sie auch auf sich selbst so gut aufpassen können, dass sie die Zeit dann nutzen, das für sich selbst auch gut klar zu bekommen, damit sie die Kinder auch weiterhin mit auffangen können.
Ja, aber die Mauern sind da oft schwierig und das würde ich gerne einfach auch nochmal betonen. Es geht nicht um Bewertung von, wir machen diese Gruppen, weil Eltern es nicht auf die Kette kriegen, Kinder zu begleiten. Ja. Aber gleichzeitig, wenn wir einfach von dem Beispiel ausgehen, ne, junge Familie, Vater verstirbt, in dem Fall hat die Mutter ihren Lebenspartner und ihren Ehemann verloren, dass die in ein Riesenloch stürzen kann und vollkommen übermannt und überfordert mit ihren Gefühlen ist. Und ihr habt das gerade ja wunderbar beschrieben, was mit Erwachsenen passiert. Die Leichtigkeit, die auf einmal vielleicht nicht mehr ganz so da ist. Die eigene Erfahrung und Biografie spielt eine Rolle. Wie bin ich groß geworden mit Gefühlen und Emotionen? Wie wurde mir das vorgelebt? Und auf der einen Seite zu sagen, ja, mein Kind soll in eine Gruppe gehen, vielleicht weil im Unterbewusstsein klar ist, an der einen oder anderen Stelle werde ich es vielleicht schwer haben. Also somit hole ich mir Leute, ne, die das vielleicht ein Stück weit leichter begleiten können. Aber es braucht auch die Bereitschaft, sich anhören zu wollen oder dem Kind den Raum zu geben, das darf aber auch nach Hause transportiert werden. Und wenn ich dich abhole aus der Gruppe, dann muss das nicht zu Ende sein. Und ich glaube, das ist ein Stück weit die Herausforderung an uns oder die ich sehe an uns Begleitenden. Wie kriegen wir diesen Schritt gut hin, dass das nicht in unseren vier Wänden enden muss, alle 14 Tage in 1,5 Stunden?
Ja, gute Frage.
Das ist schwierig.
Genau, ja. Genau.
Weil ich glaube, Kinder spüren das sehr wohl, wo sie auch vielleicht ein bisschen spielerisch und leichter durchs Leben gehen können. Und zu Hause drückt die Trauer wieder und auf alle Gefühle im Haus.
Und den Klassiker, den wir doch immer wieder erleben, wenn die Angehörigen erzählen, wir kriegen von den Gefühlen und Emotionen wenig mit, ne? Wir beschreiben ja aus den Gruppen und das erzählen die und das zeigen die und das. Ja, warum tun sie es nicht? Also, wenn Papa verstirbt und Mama mit den Kindern alleine geblieben ist. Und wenn das Kind über Papa erfahren will, aber immer wenn Kind Mama fragt, erzähl mir was von Papa, wird Mama traurig. Ja, was ist denn die logischste Reaktion dieses Kindes? Ich werde doch Mama nicht mehr fragen, weil ich will doch nicht, dass Mama traurig ist. Und das ist der Teil, den wir hier auffangen können, indem wir in einem anderen Setting den Rahmen und den Raum dafür geben. Aber gleichzeitig braucht es die Transparenz wieder nach Hause. Die Erlaubnis, ne? Und da ja, die Worte zu finden, hey, du darfst trotzdem nach Papa fragen und Mama darf trotzdem, sie weinen muss, auf die Fragen eingehen. Und wie kann das gut funktionieren?
Ich habe diese Situation, die du da beschreibst, selber als Kind erlebt. Und als Kind möchte man ja nicht, dass die Mama dann noch trauriger wird. Also hält man sich da zurück. Und was ich aber auch erfahren habe, ist die Erwartung von außen, also von der Familie, aber auch von dem äußeren Kern, die an das Kind gestellt werden, die auferlegt werden, wie zum Beispiel: Du musst jetzt aber besonders lieb sein, weil deine Mama hatte schon schwer genug. Nicht aufmüpfig sein, nicht keinen Ärger machen. Ja, mit anderen Worten, funktioniere jetzt einfach.
Ja, ja.
Und das macht das Kind.
Ja, genau, genau.
Und sperrt seine Trauer weg.
Ja, ja, und das meine ich damit, ne? Und wie kriegt man das gut transportiert im Rahmen von Gruppe, dass es nicht hier zu Ende ist? Ne? Sondern wie bekommen die Kinder die Erlaubnis, das, was sie hier leben können und dürfen und tun, es trotzdem sich auch wieder zu trauen, das zu Hause zu machen. Und gleichzeitig natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung der Erwachsenen. Und das hat was mit sich selber trauen zu tun. Ne? Also wenn es mir als erwachsene Person unfassbar schwer fällt, meine Gefühle zu zeigen und gerade vielleicht Trauer zu zeigen, ne? Dann ist das was, wo ich mich ja selber mit auseinandersetzen muss. Und nur weil mir jemand sagt, naja gut, dein Mann ist verstorben und dein Kind braucht aber, ne, das Feedback von dir und braucht deine Gefühle, dann kann ich das sagen. Aber die Umsetzung sieht anders aus. Und das ist ein langer Prozess oft auch für Familien. Und die wollen wir sicherlich nicht alle in einen Topf schmeißen, um Gottes Willen. Ne? Aber das haben wir ja in unserer Auseinandersetzung, da kommen wir vielleicht gleich noch ein Stück weit zu gucken, was beinhaltet Ehrenamt im Traumfänger zusätzlich, außer der Gruppenarbeit. Das ist ja auch unser dauerhafter Prozess, ne? Mit der eigenen Auseinandersetzung und zu diesem Thema Gefühle. Ja, aber da sind wir gerade an einem sehr herausfordernden Ding, was uns ja nach wie vor immer wieder auch beschäftigt. Und wie kann das gut gehen und was braucht es? Und an welchen Stellen müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen nachjustieren und noch mal gucken, ne, wie können wir diese einzelnen Schritte für das ganze System Familie vielleicht noch ein Stück weit leichter gestalten?
Es braucht einfach auch Input im Elternhaus. Aber da bist du dann ja die Schnittstelle.
Ja, genau. Und trotzdem, ne, ist es ja so ein bisschen was, wo es zusammenfließen muss, wo wir, glaube ich, alle zusammen noch ein Stück weit lernen können. Ne? Oder durch die Erfahrung, die wir machen, wo braucht es vielleicht noch mal wieder eine kleine Veränderung oder noch mal eine Optimierung oder wie auch immer, keine Ahnung.
Ja, und kann man auch schlecht pauschalisieren. Ne?
Total.
Weil ja einfach jeder total anders ist. Und ich glaube, dass man da auch ganz gezielt dann an die Familien rantreten muss, wenn man merkt, dass die Mauer gerade so unüberwindbar ist und sagen muss, was könnt ihr denn jetzt gerade in dem Moment brauchen? Denn das können wir uns ja dann gar nicht vorstellen. Und ich glaube, wir können hier nur bestmöglich gucken, dass wir den Kindern diese Gefühlstransparenz irgendwie so mitgeben und hoffen, dass das da auf jeden Fall ein bisschen Einfluss hat, so als erste Basisstelle quasi.
Genau.
Ne? Und dann schauen wir, was wir da noch so erreichen können.
Ja. Ich habe gerade gesagt, ich würde gerne gleich noch ein bisschen darauf kommen, was Ehrenamt tatsächlich ganz allumfassend beinhaltet. Und bevor wir dazu kommen, würde ich jetzt ganz gerne eine kleine Schnellfragerunde mit euch machen. Das heißt, wir kommen mal so ein bisschen weg von dem Einfühlen in unsere Gruppen, ne, wie ihr das erlebt. Und dazu stelle ich euch kurze, knackige Fragen und vielleicht könnt ihr der Reihe nach mal ähnlich kurz und knackig darauf antworten. Saskia, vielleicht magst du anfangen.
Na klar.
Erste Frage, Kaffee oder Tee vor der Gruppenstunde?
Tee.
Bauchmensch oder Kopfmensch?
Bauch.
Reden oder schweigen, nebeneinander sitzen?
Reden.
Bewegung oder eher Stillstand?
Bewegung.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Wutausbruch oder Schweigen?
Wutausbruch.
Umarmung oder Abstand?
Umarmung.
Zusammen weinen oder zusammen lachen?
Zusammen weinen.
Kindertrauerarbeit ist Herzenssache oder Lebensaufgabe?
Für mich Herzenssache.
Okay. Ein Stück weit zu den Eigenschaften. Gut zuhören oder lieber Impulse geben?
Oh weia. ich glaube eher Impulse geben.
Nach der Gruppenstunde eher Redebedarf oder Ruhe im Auto?
Da ich immer alleine fahre, Ruhe.
Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr da so euch spontan drauf eingelassen habt. Man hat so ein bisschen von euch, von eurer Art, mit Dingen umzugehen, mitbekommen. Ich würde jetzt zu dem, ich nenne es mal so ein bisschen anderen Teil, der ja Trauerarbeit in unserem Rahmen beinhaltet. Wir haben da kurz eben drüber gesprochen. Es hat auch viel mit eurem eigenen Verständnis zu tun. Es hat ein Stück weit vielleicht auch mit einer eigenen Haltung zu tun und mit dem Umgang, ne, mit Tod und Abschied. Und wie viel Anteil, ne, Saskia, du hast das eben erzählt, wie viel Eigenanteil fließt da mit rein. Und ich kann es ja noch mal kurz beschreiben. Man muss als Ehrenamtliche bei uns im Traumfänger erstmal grundsätzlich gar nichts an Grundqualifikation mitbringen, sondern einfach Lust und Spaß an der Arbeit mit Kindern. Und gleichzeitig gibt es ja doch mini kleine Rahmenbedingungen. Das heißt, ihr bekommt regelmäßig inhaltliche Schulungen, in der Regel den Start über mich, so ein bisschen das Grundwissen über, wie trauern Kinder, wo sind da die Unterschiede, und gleichzeitig erlebt ihr ja Minimum einmal im Jahr eine Fort- und Weiterbildung. Manchmal schaffen wir es zweimal im Jahr. Das ist so der eine Teil, und der zweite Teil ist, dass wir regelmäßig Supervision hier haben. Und ja, vielleicht mögt ihr, wenn wir mal erst bei den Fortbildungen anfangen, vielleicht nochmal beschreiben, was das mit euch macht. Ist das was, was ihr eher, das muss ich machen, wenn ich dieses Ehrenamt ausfüllen will? Oder hat es tatsächlich auch was, wo ihr sagt, ich nehme was mit, das hat tatsächlich auch einen Mehrwert für mich? Bleiben wir erstmal nur bei den Seminaranteilen. Wie ist das für euch?
Ich finde schon, dass die einen großen Mehrwert haben, ja. Man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen. Aber das muss man ja auch auf das gesamte Thema irgendwie. Und auch da sind wir dann ja wieder, ne, das ist so eine Herzenssache auf jeden Fall. Sonst würde man das Ganze ja nicht machen. Und ja, wir haben ja ganz am Anfang auch schon mal gesagt, dass ich ja auch das eigene Befinden oder Empfinden mit der ganzen Geschichte ja dann auch ändert, und man kriegt manchmal eine andere Sichtweise oder kriegt nochmal einen anderen Impuls von außen, der irgendwie was anstößt oder so. Und diese Fort- und Weiterbildung, die wir machen, die vertiefen das Ganze dann. Und das wird auf jeden Fall nochmal ordentlich angestoßen, finde ich. Also für mich zumindest.
Geht mir genauso. Ich finde das immer, dass man lernt nur selber für sich und überhaupt. Ja. Und man lernt auch, wir lernen uns noch mal ein bisschen mehr kennen, was ich auch unbedingt schön finde.
Ich sehe diese Fortbildung wie eine Belohnung an. Ich habe meine Trauer ja erst 30 Jahre später verarbeitet mit einer Trauertherapie und habe da unheimlich viel über mich selber gelernt. Und das setzt sich jetzt in diesen Fortbildungen fort. Ja. Ich lerne immer mehr, immer wieder ein Stückchen mehr über mich selber und mich selber weiter kennen. Es ist für mich die Belohnung für mein Ehrenamt.
Ja. Ach, schön, dass das ja auch zu sehen ist, ja, dass du es ja auch ansprichst. Ehrenamt ist in der Regel unentgeltlich, Aber wenn du das so sehen kannst über die Fortbildung, die mir dann eben finanziert werden auch, ne, da, das kann ich aber auch als Weiterentwicklung und Mehrwert sehen, dann ist das ja was, was gut für mich auch ist, ja, zu hören, dass ihr da was Positives rausziehen könnt. Aber sag nochmal, du hast ganz viele Fortbildungen schon mitgemacht, Heike, ne, du bist noch nicht ganz so lange dabei, aber hast ja auch schon einiges mitgemacht. Gibt es irgendwas an diesen Weiterbildungen und Fortbildungen, ne, die haben ja auch durchaus sehr unterschiedliche Themeninhalte, was euch sehr nachhaltig im Kopf geblieben ist?
Das war das Seminar über Suizid.
Mhm, das letzte, was wir hatten. Ne?
Das, okay. Die Referentin fand ich sehr sympathisch.
Ja.
Das hat auch viel ausgemacht, fand ich. Und ich denke da sehr oft drüber nach.
Ah, okay, das halt nach.
Ja.
Ja. Okay. Wie ist es mit euch beiden? Ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei. Ihr habt im Vergleich zu Heike ja schon ein paar mehr Weiterbildungen mitbekommen.
Das sind so Situationen, wo man gar nicht, wenn ich das jetzt so erzähle, das gar nicht so intensiv zu fühlen ist. Aber diese Reise mit den Koffern, wo man sich immer wieder von Koffern, die man gepackt hat, mit Vertrauen, mit materiellen Sachen, mit Menschen, jeder Koffer ist, hat eins von denen gepackt, also ist da drin verpackt. Mhm. Und man sich immer weiter wieder von einem Koffer, weil man ihn auf die Reise nicht mehr mitnehmen kann, trennen muss. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis.
Spannend.
Ja, okay. Wo ich dann, wie ich zwei Koffer noch vor mir hatte, wo ich dachte, aus Ende, hier gibst du gar nichts mehr her.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das war die Fortbildung, die ich gemacht habe. Ne?
Und das fand ich so überwältigend. So,
Ja, ich erinnere. Ich erinnere auch euch noch hier in dem. Das hat, die ganze Atmosphäre war in dem Moment so wie Schweigen. Ne? Und man hat nur keine Wörter mehr gehört. Es hat keiner mehr geredet. Aber alle waren irgendwie wie in so einer wie in so einer
halt,
Blase.
Halt, stopp,
ne?
Hier gehe ich nicht weiter, hier bleibe ich mit meinen zwei Koffern und da gebe ich gar nichts mehr von her, weil dann kann ich nicht mehr leben.
Ja.
Ich kann da nicht mehr weiterleben. Ja. Also
es baute sich so ein bisschen Wut auf auch, weil man immer mehr abgeben musste irgendwie. Genau, ja, stimmt. Ja, jede Fortbildung hatte irgendwie so Aha-Momente, glaube ich. Und weil jede Fortbildung auf ihre Art und Weise immer so anders intensiv vielleicht auch ist. Ne? Mhm. Das Suizidthema jetzt als letztes war auf jeden Fall spannend, weil Suizid ja ein Thema ist, was halt so weggeschoben wird. Das war ja in den vorherigen Podcasts auch immer ganz gut beschrieben, dass man da auch nochmal von anderer Seite einen anderen Blickwinkel bekommen hat und Informationen bekommen hat, wo man dachte, oh Gott, krass, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Und diese oh krass, Wahnsinn, Momente sind aber irgendwie in jeder Fortbildung auch diese Stuhlgespräche, wo man ein Zwiegespräch mit sich selbst, aber mit einer vermeintlich anderen Person führt und immer den Platz wechseln muss, um aus der Sicht dieser Person zu sprechen.
Ja.
Die haben auch sehr lange nachgehallt, finde ich. Und was du sagtest, Heike, wir lernen uns untereinander immer gut kennen. Wir sind sowieso eine coole Ehrenamtstruppe, finde ich, und kennen uns mittlerweile alle ziemlich gut. Und durch die ganzen unterschiedlichen Konstellationen, die in diesen Gruppenübungen dann so passieren, da sind sehr intensive Gespräche auch schon. Also viele Runden um den See, die man gelaufen ist, und schöne Grüße an Daniela. Ich denke noch an die Kastanien.
Ja.
Da ist viel passiert irgendwie. Ja, die sind immer anders intensiv, aber ja, auf jeden Fall sehr gut.
Ich muss das mal gerade sagen, mich freut es total, das zu hören, dass wir da anscheinend irgendwas richtig machen, und das möchte ich gerne an euch, aber auch an alle Ehrenamtlichen, die heute nicht da sind, einmal zurückgeben als Dankeschön, dass ihr euch darauf einlasst. Weil Ehrenamt heißt für mich nicht automatisch bereit zu sein, sich auch mit sich auseinanderzusetzen und sich parallel auf die Kinder einzulassen, aber auch noch parallel, auch schick an einem Wochenende, samstags einen ganzen Tag, auf andere Teammitglieder einzulassen. Und das ist echt ein Riesendankeschön an euch, dass ihr das macht, dass ihr bereit seid zu gucken, was macht das alles mit mir, wo stehe ich, und gleichzeitig euch einlasst auf eure Kollegen und Kolleginnen. Und ja, das ist toll, dass das so geht mit euch. Und ich kann das nur zurückgeben, die Seminare und auch durchaus Wochenenden, die wir miteinander verbringen. Ich gehe da auch immer mit einem riesen Mehrwert raus, wo ich denke, Mensch, wir sind eine coole Truppe hier und kriegen das so wunderbar zusammen hin. Also herzlichen Dank da an der Stelle an euch.
Aber ich glaube, wenn man sich in der Freizeit auch mit diesem Thema auseinandersetzt, das machen wir ja alle damit, ist man auch ein, also das muss auch ein besonderer Schlag Mensch dann irgendwie sein. Und deswegen versteht man sich dann auch irgendwie und muss es nicht erklären, was man in dem Moment fühlt. Das finde ich so schön.
Ja, bestmöglich. Ich glaube, es ist nicht immer so. Das kann ich zumindest aus anderen Gruppen sagen. Das kann auch manchmal ganz schön holprig sein, wo man denkt, warum tue ich mir das an? Aber es ist schön, so erlebe ich das zumindest und so habe ich euch jetzt wahrgenommen, dass es irgendwie eine Grundverständnis zwischen uns gibt, dass manche Dinge leicht gehen und jeder bereit ist, dem anderen da seinen Raum zu geben und mit den anderen sich weiterzuentwickeln. Cool. Das war ein Stück weit der Teil Seminar und Fortbildung. Wir haben ja aber auch noch den Teil Supervision. Ich würde es gern kurz erzählen, vielleicht für die Hörer, die gar nicht genau wissen, was Supervision ist. Vielleicht zunächst zum Verständnis, dass wir bestmöglichst zusehen, nach jeder Gruppe uns in den einzelnen Teams noch kurz zusammenzusetzen und zu reflektieren. Und zwar reflektieren darüber, ist was Besonderes uns in der Gruppe aufgefallen? Hat vielleicht die ein oder andere Situation mit mir ganz persönlich irgendwas gemacht, wo ich merke, da will ich nicht 14 Tage alleine mit durch die Weltgeschichte gehen. Ich muss das mal loswerden. Ich brauche ein Feedback von den anderen. Das ist so ein bisschen der reflektierende Teil, den wir schon machen. Und gleichzeitig heißt Supervision. Wir haben in unserem Fall eine Supervisorin, eine Frau, die von extern kommt und uns im gemeinschaftlich einen Raum gibt, auch über diese Dinge zu sprechen, was fällt mir schwer, womit geht's mir leicht, wo habe ich Fragezeichen, wo kriege ich gewisse Dinge nicht aus dem Kopf, wo ist es vielleicht aber auch doch mal mit dem einen oder anderen Kollegen im Rahmen der Gruppe schwierig, sodass wir gut eben auf die Situationen in den Gruppen eingestellt werden. Wie erlebt ihr diese Supervision? Das hat ganz viel mit euch und eurer Persönlichkeit zu tun und sehr viel mit Reflexion. Was ist das für euch? Was macht das mit euch?
Ich finde es sehr anstrengend, weil es geht schon tiefer. Das hat immer mit einem selber zu tun und was man oft erstmal ad acta legt und dann kommt das wieder hoch und es wühlt mich auf. Also ich bin hinterher oft geschafft, muss ich ehrlich zugeben.
Genau, das ist gut, dass du das beschreibst. Ja. Supervisionsarbeit ist anstrengend, das beschreibt es, glaube ich, sehr. Aber kannst du für dich sagen, anstrengend im Positiven oder eher, wir haben in einer Woche wieder Supervision, wie komme ich aus der Nummer raus?
Schon positiv.
Okay.
Ja, es gab ein Thema Grenzen setzen, das ist immer mein leidiges Thema.
Ja, okay. Mhm.
Und ich finde es positiv, ja.
Ja.
Mhm.
Ja, und das ist gerade so ein gutes Beispiel, ne? Grenzen setzen. Einmal, wie setzen wir Grenzen hier bei uns in den Gruppen im Rahmen der Kinder? Aber es geht ja auch um die eigenen Grenzen, im Privaten, im Persönlichen. Wo ist meine Grenze? Wie viel lasse ich zu? Ne? Wo gehe ich 3 Schritte zurück? Ja, und das ist anstrengend, das glaube ich. Ja. Wie erlebt ihr das?
Ja, das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall anstrengend, aber positiv anstrengend. Und auch da wieder, weil wir als Gruppe irgendwie so gut funktionieren, dass man sich auf alle Themen irgendwie einlassen kann. Und selbst wenn es dann mal was ist, was nicht direkt jetzt mit der Trauerarbeit hier zu tun hat, funktioniert es halt trotzdem. Und alle sind dabei und alle unterstützen. Und ich finde es angenehm.
Und wir wissen ja auch, dass es hier ein geschützter Raum ist. Nicht nur für die Kinder, sondern bei der Supervision auch für uns Erwachsene.
Ja.
Ich finde das sehr, sehr ehrlich und bemerkenswert, welche Probleme manchmal auch zum Vorschein kommen, was aber auch mit der Arbeit zu tun hat, also mit der Trauerarbeit, also mit der Trauerbegleitung.
Ja. Und da wird wieder deutlich, ne, wie sehr unser eigenes Leben dann doch wieder in unsere Arbeit grätscht, ne, und es nicht voneinander zu trennen.
Und auch wie sich jeder von uns traut, auch oder dann so ehrlich zu sein und viel von sich preiszugeben.
Ja. Mhm. Ja.
Was man sonst im anderen Kreisen nicht machen würde.
Ja.
Weil
ja,
es eben auch, im geschützten Raum ist, bleibt nun mal hier. Ne?
Und auch mal anstrengende und schwierige Themen, ne? Wo man vielleicht sagt, das würde ich never in irgendeiner anderen Gruppe, mit denen ich mich sonst treffe, vielleicht so äußern. Und das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, ne? Also Vertrauen in die Gruppe, Vertrauen in die Supervisorin und ne, in das Setting, was wir hier haben. Und wenn es dann bestmöglichst als Mehrwert auch gesehen werden kann von euch, dann ist es für mich das Signal, wir machen einfach weiter mit Supervision.
Unbedingt.
Okay. Ja, gut. Ich habe gerade gedacht, von meiner Seite sind das, was Ehrenamt Traumfänger ausmacht, haben wir alles irgendwie angerissen. Gibt es von eurer Seite was, wo ihr jetzt noch sagt, das ist euch wichtig, noch den Hörern draußen mitzugeben? Oder sagt ihr, nee, das ist gerade aktuell rund ums Ehrenamt Traumfänger ganz rund? Oder wo steht ihr da?
Also mir würde jetzt so spontan nichts mehr einfallen.
Mhm. Vielleicht können wir sagen, dass wir auch immer noch unseren Ehrenamtstag einmal im Jahr haben, wo wir dann auch sehr spaßige Sachen...
Wichtig, und ich habe den Wink verstanden, Annette. Fange jetzt an, den vorzubereiten.
Ja, bitte.
Ja, wunderbar. Sehr gut, dass du das sagst. Gut und so wichtig.
Ja.
Also, Birgit hat es gerade gesagt, ne? Und ich habe es beschrieben, Ehrenamt ist unentgeltlich bei uns, ne? Ihr seht Gott sei Dank Supervision und Fortbildung als Mehrwert, dass ihr das mitmachen dürft. Aber gleichzeitig wollen wir auch Minimum einmal im Jahr einen schicken Tag zusammen verbringen, wo wir einen Ausflug machen, wo wir nett essen gehen, wo wir quatschen und auch mal ein bisschen anstoßen dürfen. Ich habe das verstanden, ich werde mich dran setzen. Und ja, wichtig auch diese Zeit miteinander zu verbringen und natürlich auch schön, dass ihr auch da wieder bereit seid zu sagen, okay, den Samstag, den investieren wir und haben Bock, uns auch auf anderen Ebenen zu begegnen und Zeit miteinander zu verbringen.
Auf jeden Fall.
Aber ein Mehrwert ist auch die Kinder in den Gruppen, dass sie sich am Ende der Gruppe sich darauf freuen, in 2 Wochen wieder hier hinzukommen. Das
ist
auch
die größte Bestätigung, ja, die man haben kann. Ne? Irgendwas scheinen wir richtig zu machen, wenn sie Bock haben, wiederzukommen. Das sehe ich auch so.
Ja, ja. Empfinde ich auch als Mehrwert.
Ja, genau.
Ja. Und ansonsten, Trauer hat kein Verfallsdatum.
Ja.
Es verfällt nicht.
Ja, da hast du absolut recht. Können wir vielleicht auch so stehen lassen ans Ende. Und gleichzeitig Ausflug finde ich auch ein wunderbares Stichwort. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank an euch drei, dass ihr gesagt habt, ihr kommt zu dem Podcast dazu. Ihr erzählt ein bisschen von euch, von euren Erfahrungen. Trotzdem auch nochmal lieben Dank an all die anderen Ehrenamtlichen, die bei uns tätig sind, dass auch ihr bereit seid, eure Zeit zu investieren in diese Arbeit. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Toll, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns tatsächlich erst nach den Sommerferien. Wir stecken gerade in den Ferien und haben ein bisschen Pause. Somit sehen wir uns nach den Sommerferien in den Gruppen wieder. Habt eine gute Zeit bis dahin.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.